Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Eine neue Folge bei Single Trails und Single Malt. Heute zu Gast Nico Reuter. Der engagiert sich extrem in der Bike-Szene, weil er baut nämlich gerade einen Bikepark, ist bei dem ein oder anderen Event mitbeteiligt und heute ein ganz herzlich eingeladener Gast in unserem Podcast. Nico, schön, dass du Zeit gefunden hast.
Ja, servus Jasper. Ich danke dir für die Einladung. Freue mich, hier zu sein.
Wir beide kennen uns persönlich leider noch gar nicht, aber wie wir gerade eben im ganz kurzen Vorgespräch schon festgestellt haben, fanden wir es schade. Wir sind eigentlich über zwei, drei Ecken und zwar über den Verein, richtig? Soulrider e.V.
Genau, ja. Du bist eigentlich Walsaarländer. Das wusste ich lange Zeit gar nicht. Doch, eigentlich haben wir uns mal persönlich kurz kennengelernt am Downhill-Weltcup in La Bresse. Oh. Fällt mir jetzt gerade ein. Ja,
hey,
ja.
Das war mein allererster Weltcup.
Ja, das war ein cooler Weltcup. Da haben wir nämlich mal kurz gequatscht. Da war nämlich die ganze Saarländer-Crew war da. Und da haben wir, ich glaube, da warst du beim Training und da haben wir ein bisschen beim Trackwalk oder so gelabert, genau. Aber das ja. War, genau, also haben wir uns eigentlich doch schon mal kurz persönlich kennengelernt, ja.
Ey, witzig, ja. Es war tatsächlich mein erster Weltcup, 2011 war das, in La Bresse.
Das war 2011, genau, ja. Ja, war ein cooles Rennen auf jeden Fall.
Na wild, da waren wir vorher noch in Porto Soleil und haben uns hart die Kante gegeben, das war noch Weltcup-Vorbereitung.
Ja, Oldschool Downhill Racing sozusagen.
Oldschool Downhill Racing. Nico, ja. In der Regel mache ich es immer so, weil die Leute wissen manchmal gar nicht, wer jetzt zum Beispiel Nico Reuter ist. Und es wäre ganz cool, wenn du dich einfach mal ganz kurz vorstellen könntest und was du gerade so arbeitest und machst.
Okay, ich versuch's kurz zu fassen. Also ich bin Nico Reuter, bin 38 Jahre alt, komme aus dem schönen Saarland. Bin Gravity Mountainbiker erster Stunde, also als das hier nach Deutschland rübergeschwappt ist, bin ich da relativ schnell mit gestartet und bin bis heute genauso enthusiastisch wie am ersten Tag und habe das Ganze so mehr oder weniger zu meinem Beruf gemacht. Also eigentlich bin ich Ingenieur für Umwelttechnik, Umweltverfahrenstechnik, bin aber heute im Bereich ja Projekt, Produkt und Markenentwicklung meistens in der Bikebranche unterwegs und auch noch nebenbei als Markenbotschafter für die ein oder andere Marke sozusagen, ja.
Genau, das sieht man so ein bisschen ab und zu, wenn du ein Video mit Fabio Schäfer machst, der ja ein guter Freund, glaube ich, von dir auch ist, richtig?
Genau, wir sind sehr gut befreundet, richtig. Waren gerade gestern noch zusammen radeln, ohne Video.
Geil. Aber ja. Wie weit wohnt ihr auseinander? Ist das nicht ganz so um die Ecke, oder? Er kommt aus Koblenz, du?
Ich komme aus der Nähe von St. Wendel im Nordsaarland. Das ist so eine gute Stunde, genau. Okay, Stunde
da kann
15
man sich
Minuten.
Schon mal treffen zum Radfahren, das geht.
Auf jeden Fall, genau. Ja, das machen wir so oft es geht. Ja.
Und du hast gerade eben schon so erwähnt, dass du das ein oder andere Projekt betreust. Und eins ist ja unter anderem dein Baby, der Bikepark Iderkopf, oder?
Genau. Das ist ja eigentlich mein größtes Baby. Ist mittlerweile 8 oder 9 Jahre alt.
Geil.
Schon, ja, ein Wahnsinnsprojekt auf jeden Fall.
Wir machen jetzt so einen kleinen Cliffhanger, weil bevor wir tatsächlich über dieses Projekt sprechen und wie du dazu gekommen bist, würde ich gerne wissen, wie du denn zum Mountainbiken gekommen bist. Du hast gesagt, du bist Gravity-Sportler seit der ersten Stunde und es ist bis heute nicht langweilig geworden. Aber wann hat dich denn der Virus des Mountainbikens infiziert?
Oh ja, das war schon sehr früh. Da waren Mountainbikes eigentlich noch gar keine richtigen Mountainbikes, also im Vergleich zu dem, was es heute so gibt. Ne? Ich weiß, da muss ich so zu meiner Kommunion habe ich damals von meinem Vater ein Giant Mountainbike bekommen. Das hängt hier immer noch, also Stargabel.
Geil.
Es war ein Alu-Mountainbike schon, muss man dazu sagen. Ich glaube, eins der ersten. Mein Vater war Mountainbiker oder Radsportler, ist viel Rennrad gefahren, viel Mountainbike. Dann auch durch den Wintersport halt waren wir immer viel unterwegs. Und ja, der hat mir das so ein bisschen in die Wiege gelegt und hat mir tatsächlich zu meiner Kommunion, habe ich damals ein Mountainbike bekommen und bin damit hier schon ja durch den Wald gefahren. Da war das aber ja so noch nicht, dass man jetzt irgendwie das mit heute vergleichen könnte. Auf jeden Fall wohne ich nicht weit weg von Baumholder. Baumholder ist eine amerikanische Garnisonsstadt und die Amerikaner...
Was ist eine Garnisonsstadt? Darf ich kurz mal nachfragen?
Ja, also das ist eine Stadt, wo wirklich Amerikaner stationiert sind. Also da gibt es eine riesige Base, nennt man das.
Ja.
Also wir sind noch nicht weit weg von Rammstein und dort oben ist ein großer Truppenübungsplatz. Und da sind Panzerbataillone sind dort stationiert
Ach,
und
krass.
sehr nah am Truppenübungsplatz dran. Heute sogar, glaube ich, ein Navy SEALs Team. Also das ist
Oh, crazy.
ziemlich interessant. Genau, Navy SEALs Team 6 sind da, glaube ich, aktuell stationiert. Und ja, wir sind eigentlich mit Amerikanern aufgewachsen und die Amerikaner haben damals die ersten Crankit und New World Disorder Filme mitgebracht.
Ja.
Und ich war eigentlich Snowboarder und auch ab und an mal Skateboard gefahren und aber nie, man hat immer so, es hat einem so im Sommer was gefehlt, ne? Also was
Ja.
man so Action-Sports-mäßig machen konnte. Und ich muss damals so 15, ja, 14, 15 gewesen sein, war ja, wie gesagt, schon mit Mountainbiken infiziert und dann kamen diese Videos und das war für mich die totale Offenbarung. Also das, da erinnere ich mich
Geil.
noch wirklich sehr, sehr gut dran, diese North Shore-Dinger, dann kam ja das Racen so mit rein in den Videos und hier gab es tatsächlich eine Crew, wirst du vielleicht auch aus deiner Soulrider-Zeit noch den einen oder anderen kennen, die nannten sich Downhill Junkies. Das sind ein paar Jungs, die fahren heute alle noch und die sind da oben in Baumholder, die kamen aus der Stadt Baumholder und die haben hier überall schon Strecken gebaut. Und ja, so kam ich da mehr oder weniger rein. Also es gab direkt eine Anlaufstelle und das müsste
Geil,
so einer
ja.
der ersten, ja, Vereine gewesen sein in Deutschland, die sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt haben. Ja, coole Zeit auf jeden Fall.
Crank 5 war tatsächlich auch mein erster Bike-Film, den wir uns angeguckt haben, der uns am meisten inspiriert hat.
Ja, Hammer. Also könnte man sich heute noch angucken. Auch seitdem hat sich natürlich viel getan, ne?
Ja,
Ja.
definitiv. Bist du denn aber dann auch Rennen gefahren? Also hast du dann da, ja, also die Soulrider haben ja so einen Wintercup gehabt. Seid ihr da irgendwie so dann kleine, inoffizielle eigene Rennen gefahren oder bist du zum Rennsport mal gekommen?
Ja, also ich habe einen kurzen Ausflug ins Downhill Racing gemacht. Also würde fast schon sagen, so konzeptionell komme ich irgendwie vom Racing. Das war eigentlich lange auch mein Fahrradstil so dran angelehnt. Also heute mag ich eigentlich mehr springen und so ein bisschen Freeride-Zeug, aber weil der Soulrider sind ja ein sehr rennlastiger Verein, folglich ist man dann auch ins Rennen gestartet. Mal also Wintercups natürlich alle mitgefahren. Einige der Strecken waren ja von meinem Verein oder von mir und meinen
Ja.
Jungs gebaut. Und ja, so habe ich zumindest mal ins Racing reingeschnuppert. Muss aber sagen, auf kurz oder lang hat mir das ziemlich die Freude am Mountainbiken verhagelt, weil es eigentlich das war, was ich eigentlich nicht wollte, ne? Wie es
Ja.
früher im Fußball war, so Wettkämpfe und so oder in anderen Sportarten.
Ja.
Genau aus dem Grund wollte ich ja diese Sportarten nicht mehr. Und ja,
Ja, das haben ja.
interpretiere es heute anders für mich, aber ich glaube, das ist ja bei dir genauso, oder?
Bei mir war es am Ende dann irgendwann der Punkt, warum ich aufgehört habe, weil einfach ja, der Spaß am Rennsport verloren gegangen ist, weil es zu seriös geworden ist, zu viel Druck geworden ist zu dem, was ich nebenbei gemacht habe. Aber ich
Genau.
finde eigentlich, dass die Soulrider das eigentlich immer ganz gut hinbekommen haben, Spaß und Rennfahren zu vereinen.
Find ich auch, ja, da gebe ich dir recht. Im Endeffekt war es bei mir aber auch so, bei so Rennen wie zum Beispiel am Dirt Masters, ich kam auch so auf diesen Renndruck nicht klar. Also ich habe eigentlich immer eine ganz gute Qualifikation hingelegt, war sicherlich auch flott unterwegs, aber im Rennen habe ich total versagt, wenn dann Zuschauer an der Strecke, ich weiß nicht, irgendwie hat es für mich nicht gepasst so. Ich
Ja.
habe da immer ein bisschen überpaced, also ich war da zu motiviert, glaube ich. Ja.
Sehr toxisch,
Sehr, sehr
würde man heute
toxisch.
sagen. Heute
Auf
würde man
jeden
sagen, sehr toxisch.
Ja,
Nicht gut für die eigene Persönlichkeit.
nee, überhaupt nicht. Von daher, also ich glaube, ich habe in meinem Leben, also außer bei den Wintercups, habe ich, glaube ich, keinen Race-Run ins Ziel gebracht.
Okay, krass,
Ja,
krass.
das bisschen durchgeknallt dann immer runter,
Du
ja.
hast es gerade eben schon so ein bisschen andeuten lassen, dass ihr eigentlich eine eigene Crew hattet, die Volcano Riders. Das war so ein bisschen der Verein, den ihr gegründet habt. Warum habt ihr einen Verein gegründet? Und genau, wie ging es dann weiter?
Ja, also das war damals mehr oder weniger so eine Initialzündung. Ich wollte, also sagen wir es mal so, ich habe mit dem illegalen Trailbauen irgendwann begonnen. So als man dann, wie gesagt, mit dem Sport infiziert war, wollte man natürlich auch eigene Lines bauen und eigene Drops und Strecken und habe das hier auch sehr enthusiastisch gemacht. Damals wusste ich noch nicht, was ich heute weiß, ne? so mit Naturschutzthemen und Genehmigungen und so weiter und so fort. Und auf jeden Fall hat es nicht lange gedauert. Da bin ich mal beim Trailbauen erwischt worden und wurde da total kriminalisiert. Also ich weiß, das stand damals in der Zeitung und ich habe da eine Anzeige bekommen und wurde eigentlich von meinem Vater unterstützt. Der hatte mir noch Paletten in den Wald gefahren. Weißt du, man hat sich einfach keine Gedanken gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall war das dann mehr oder weniger der Moment, wo ich gesagt habe, ich will mit dem Sport eigentlich nicht kriminalisiert werden und will einen eigenen Park hier haben, sage ich mal so, oder eine legale Strecke. Also ich bin dann eigentlich den legalen Weg gegangen, habe ein paar Kumpels zusammenbekommen, wir haben einen Verein gegründet und das Ziel des Vereins Volcano Riders war es halt eben, eigene Mountainbike-Strecken hier in Freising genehmigen zu lassen. Genau, und so ist das entstanden, ne?
Und ihr wart aber dann relativ viel mit den Soulriders am Weg und habt euch dann fusioniert, richtig?
Genau, wir haben uns dann irgendwann nach wenigen Jahren fusioniert. Wir haben auch Wintercups zusammen ausgetragen. Wir haben eigene Strecken zum Wintercup dazugestellt. Dann ist das immer enger zusammengewachsen und irgendwann ist das dann fusioniert. Und ich habe dann den Verein abgegeben an den Benny, den könntest du auch noch kennen. Ben Heim, genau. Und der hat das dann, weil er selbst zu der Zeit in Saarbrücken gewohnt hat, hat er das dann mit dem Maui zusammen fusioniert und so wurde aus Volcano Riders dann Soul Rider e.V. sozusagen, also in der Fusion im Endeffekt.
Cool. Genau. Ja. Die Vereinsstrecken sind aber bestehen geblieben, oder nicht?
Ja, das sind noch so ein paar alte. Achso, das muss ich dazu sagen. Es gab tatsächlich nie eine Genehmigung. Also der Bürgermeister, der damals im Amt war, der hat uns oder hat uns das, glaube ich, nie verziehen, dass da vorher illegal oder ich weiß nicht, vielleicht war auch das Vertrauensverhältnis irgendwie dahin. Wobei wir es einfach zu der Zeit, wir waren ja alles junge Kerle, wir haben es nicht besser gewusst, aber es kam nie zu einer legalen Strecke sozusagen. Heute gibt es in Freising einige legalen Strecken. Wir planen gerade auch mit meiner Firma einen Trailpark hier für die Gemeinde. Aber lange Zeit ist dann gar nichts passiert und dann hat ein Verein hier aus Freising hat es dann geschafft, einen kleinen Bikepark hier zu etablieren mit mehreren Strecken, die wir auch gebaut oder die ich auch mit meiner Firma gebaut habe jetzt in den letzten 2-3 Jahren. Genau, ja, also es ist hier gerade sehr, sehr viel los in und um Freising. Es passiert sehr viel.
Ja. Aber du hast am Anfang erzählt, dass du eigentlich was mit Umweltverfahren gelernt, studiert hast. Hast du das schon von Anfang an nebenbei betrieben? Also hast du quasi ganz normal dein Abitur gemacht und Sport war dein Hobby und dann studiert und oder wie lief das?
Ja, also zum Abitur habe ich es nicht geschafft. Also ich musste Umwege gehen. Ich hatte eine wilde Jugend, sage ich mal so, und habe irgendwann vorbildliche Jugend, genau, ja.
Intensiv gelebt und viel gelernt.
Ja, genau. Also ich habe, sage ich mal, nie in der Schule gelernt, sondern viel mehr aus Fehlern, ne?
Ja, geil.
Ja, wo ich aber heute froh drüber bin. Also so, ich würde es nicht anders machen heute und bin dann tatsächlich habe zuerst einen handwerklichen Beruf gelernt. Und bin dann aber danach ins Studium gestartet, habe mir da auch tatsächlich Zeit gelassen, weil ich halt nicht nur, Ingenieurwesen studieren wollte, sondern tatsächlich auch das Leben ein bisschen studieren wollte. Und auch das habe ich gemacht. Und rausgekommen ist dann halt der Ingenieur, aber auch viele weitere Erfahrungen, die mir, sage ich mal, heute als Unternehmer auch wirklich nutzen, muss ich sagen. Ja.
Und wie heißt das Umweltverfahren? Ist das dann Bachelor of Arts, was ist es genau?
Genau, das ist Umweltverfahrenstechnik, Bachelor of Engineering. Also das ist mein Beruf, genau.
Und wie viel Mathe muss man da lernen?
Oh ja,
Ingenieur ist doch immer viel Mathe, oder nicht?
Auf die harte Tour musste ich es lernen, ja, auf jeden Fall. Das hat mich auch echt 2-3 Jahre in meinem Studium gekostet, weil musst dir vorstellen, ich kam ohne Abitur ins Studium und musste dann eigentlich im Endeffekt die Sachen, die, sag ich mal, die Leute dann so zwischen der 10. und 13. Klasse auf dem Gymnasium gelernt haben, so Kurvendiskussionen und so Geschichten, die musste ich mir mehr oder weniger autodidaktisch beibringen, weil ich ja über den zweiten Bildungsweg kam. Also es war eine heftige Zeit. Es ist auch ein Albtraum gewesen. Aber ich bin heute stolz, dass ich es geschafft habe. Es ist ein Albtraum gewesen. Kann man einen Strich drunter machen.
Ja. Wann war der Punkt, wo du gesagt hast, ich werde selbstständig? Hast du im Studium schon nebenbei irgendwie dein kleines Business aufgebaut und dann nach dem Studium direkt Vollgas eingestiegen oder wie lief das?
Genau, also ich habe ja vorher im Beruf gearbeitet und habe eigentlich während dem Studium schon gemerkt, dass ich mich selbstständig machen möchte und habe das dann auch gegen Ende des Studiums gemacht. Das hat mir persönlich eine ziemlich große Motivation gegeben. Als ich wusste, du hast dein eigenes Ding, das ziehst du jetzt durch, gehst in die Mountainbike-Branche, da wusste ich eigentlich, okay, da hatte ich dann die Motivation, um das Studium fertig zu machen. Weil vorher war immer so die Aussicht, sag ich mal, 9-to-5-Job zu haben. Und das war für mich der blanke Horror. Also ich habe gerade kürzlich noch drüber nachgedacht, ob das so, weißt du, ab und zu im Leben versucht man sich ja nochmal so ein Fazit zu ziehen und zu schauen, ob man auf dem richtigen Weg ist. Und im Nachhinein muss ich echt sagen, hat mir das einen Motivationsschub gegeben, als ich gesehen habe, ich mache mich selbstständig und gehe halt eben nicht einen 9-to-5-Job. Ich habe Respekt vor allen, die es machen, aber für mich persönlich wäre es halt nichts gewesen. Ne? Und ja, und heute bin ich glücklich, wie es gelaufen ist, sagen wir es mal so.
Sehr, sehr cool. Du hast gerade eben schon erzählt, auch dass du die ein oder anderen Strecken gebaut hast, unter anderem jetzt eben für den Trailpark, der da jetzt in Freisen entstanden ist. Dein Business, ist es dann eher so Projektplanung und Konzeptionierung und dann hast du deine Leute, die es für dich bauen, oder wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Okay, ja, das ist recht komplex. Also eigentlich komme ich aus der Projektentwicklung, was ich noch während dem Studium gemacht habe. Ich habe mir eigene Flächen gekauft entlang von einer Autobahn. Ne? Da habe ich so das letzte Ersparte draufgehauen, was noch aus dem Studium übrig war, und habe mir eine eigene Wiese gekauft entlang der Autobahn und habe hier in Freisen ein großes Photovoltaikkraftwerk drauf geplant, also erneuerbare Energien. Genau, das war mein erstes Projekt eigentlich als Selbstständiger, also das erste, was funktioniert hat, sagen wir es mal so. Und damit versorge ich heute so 350 Haushalte hier in der Gemeinde.
Wow.
Und da bin ich recht happy damit. Das war ja eigentlich das, was ich studiert habe. Ne? Also Projekte draußen zu entwickeln, also zur Genehmigungsreife zu bringen, Flächen zu verhandeln, anzukaufen und so weiter und so fort. Und dort halt eben ein Projekt drauf zu machen. Das war in dem Fall halt erneuerbare Energien, weil das halt im Endeffekt das war, was ich halt studiert habe. Und während diesem Projekt habe ich eigentlich schon gemerkt, hey, das mit der Projektentwicklung, das taugt dir ganz gut, das ist was, das passt. Und zu der Zeit habe ich in der Zeitung gelesen, dass für den Ida-Kopf eine neue Nutzung gesucht wird. Also da waren die Bürgermeister, die haben überlegt, was machen wir aus diesem maroden alten Wintersportgebiet.
Ach, geil.
Und das war dann so eine Initialzündung. Als ich das in der Zeitung gelesen habe, da war mir alles klar. Und da habe ich gesagt, egal wie lange es dauert, mir war eigentlich aus meiner Erfahrung von den anderen Projekten klar, das wird ein dickes Brett, was du da bohren musst. Aber in dem Moment war mir auch klar, das ist genau das, was du machen willst. Und habe ich am selben Tag noch den Bürgermeister angerufen und der hat mich eingeladen. Und da habe ich innerhalb von 3-4 Tagen ein Businesskonzept für den Ida-Kopf geschrieben und konnte die damit auch überzeugen. Und so ist das entstanden. Also wie du siehst, wir hangeln uns so Stück für Stück voran. Genau. Aber um deine, oder nee, ich wollte dich unterbrechen, ja.
Nee, machst du jetzt noch mehr solcher, also ich sag mal, branchenübergreifenden Projekte, oder bist du jetzt eigentlich nur noch in der Bike-Branche unterwegs?
Jetzt bin ich nur noch in der Bike-Branche unterwegs, genau. Okay. Weil ich wollte eigentlich noch deine Frage zum Schluss beantworten, ja. Also wie mein Arbeitsalltag aussieht. Also eigentlich ist das, was wir machen bei EcoPark Concept, so heißt meine Firma, ist, ich habe das gerade, weil wir die Homepage neu gemacht haben jetzt kürzlich, gerade überlegt, was machen wir eigentlich genau. deswegen kann ich es dir recht gut beantworten aktuell. Also wir machen zum einen Mountainbike-Destination, Entwicklung, also Planung, Konzeptionierung und Bau. Das heißt, es kann auch schon mal sein, dass ich selbst im Bagger sitze, wenn es das Projekt hergibt. Aber meistens sind es eher planerische Sachen. Aktuell planen wir beispielsweise einen großen Asphalt-Pump-Track, der jetzt diese Woche gebaut wird.
Okay.
Genau, also für die öffentliche Hand. Ne? Da planen wir zum Beispiel für eine Stadt, die beauftragt uns für die Planung. Wir machen die Planung, Ausschreibung, Baubegleitung, Bauleitung machen wir für die. Dann machen wir auch teilweise Konzepte für Städte oder Projektskizzen. Und wenn ein Verein zu uns kommt oder wir bei einer Ausschreibung gewinnen, dann machen wir auch mal den Bau tatsächlich. Und dann habe ich ein Netzwerk aus Leuten, die mich da unterstützen. Das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut, weil wir damit super flexibel sind. Ja, und das Zweite neben der Mountainbike-Destinationsentwicklung, würde ich es mal nennen, ist halt das Thema Marketing. Ich habe beispielsweise eine eigene Fahrradreinigermarke entwickelt und mir da einen Projektpartner gesucht, an den ich die Marke und die Produkte lizenziert habe. Das nennt sich Needflow. Das ist die erste ökologische Bike-Reiniger oder vollumfänglich ökologische Bike-Reiniger-Marke der Welt, mehr oder weniger.
Ach, krass.
Genau, und das ist der Marketing-Aspekt. Und dann machen wir halt Standort-Investment, also das, was wir am Ida-Kopf machen, da investieren wir tatsächlich das Geld, was wir in anderen Projekten verdienen, teilweise dann in eigene Destinationen, und den Bikepark will ich halt auch irgendwann selbst betreiben, sozusagen. Ne?
Geil.
Ja, und das ist dann so die Sache, wo ich halt versuche, die Mountainbike-Szene halt immer zu pushen und mehr Projekte zu entwickeln. Und ja, ich denke, habe mir jetzt über die letzten 8, 9 Jahre da eine gute Kompetenz erarbeitet und Know-how und auch ein sehr gutes Netzwerk, sodass die Projekte auch wirklich gut funktionieren. Und durch Corona jetzt im Endeffekt auch ja so ein Drive reinkommt, den wir, glaube ich, alle so nicht erwartet haben. Also im Moment ist fürs Mountainbike eine sehr gute Zeit.
Wenn du so ein Projekt umsetzt, ab und zu mal einen Shaper, oder? Also können sich da Leute bei dir bewerben, so für Ferienjobs oder sowas?
Auf jeden Fall, ja. Und wenn der Ida-Kopf kommt, dann brauche ich natürlich sowieso super viel Personal. Ich glaube, dort werden dann irgendwann 30, 40 Leute arbeiten, und die müssen wir ja zuerst mal zusammensammeln. Also das Projekt hat halt, gab es ja so noch nie, dass jetzt, sag ich mal, aus dem nächsten Bikepark entstanden ist. Ne?
Ja. Da komme ich gleich nochmal drauf zu. Needflow, dein Fahrradreiniger. Es gibt doch aber auch andere ökologische Fahrradreiniger, oder? Also F100 zum Beispiel fällt mir ein. Warst du dann der Erste, oder wo unterscheiden sich da quasi die Produkte?
Ja, wir machen gerade eine Kampagne mit Needflow, um das mal klarer herauszustellen. Also, wie ich ja eben gesagt habe, bin ich Umweltverfahrenstechnikingenieur, habe auch Nachhaltigkeitswissenschaften halt gelernt in der Zeit in meinem Studium und habe für Needflow eine Nachhaltigkeitsstrategie gemacht, die so aus meiner Sicht am Markt nicht ein zweites Mal gibt. Und an der Stelle heben wir uns wahrscheinlich auch ab von anderen Reinigern, wie F100 oder Antidot oder was es sonst noch alles gibt. Also im Endeffekt ist es, was das Thema Naturverträglichkeit, Ökologie und Nachhaltigkeit angeht, überall, sage ich mal, wirklich zu Ende gedacht. Also zum Beispiel ein Mitbewerber von uns, der sich auch als naturverträglich letztendlich auch verkauft, nach außen übers Marketing, der sagt zum Beispiel, wir verwenden bei der Herstellung unserer Flaschen 1/3 weniger Lack wie herkömmliche Hersteller, und dadurch sind wir nachhaltig. Das ist aber aus meiner Sicht, wenn ich es jetzt mal nur nachhaltigkeitswissenschaftlich beurteile, ist das halt Greenwashing, sage ich mal so. Man sagt, es ist so, und bei uns ist es so, bei uns sind alle Flaschen aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, also aus einer Maisstärke Zuckerrohrmischung. Das heißt, du könntest prinzipiell dieses Green PE würde auch draußen ganz normal ökologisch zergehen, wenn man es jetzt irgendwo verlieren würde im Wald oder so. Sollte man natürlich nicht machen, aber wir haben es halt wirklich überall zu Ende gedacht.
Okay, krass. Cool.
Ja, das ist so der Unterschied dann irgendwo.
Also ich höre raus, Nico Reuter, wenn er es macht, macht das richtig.
Richtig, genau.
Keine halben Sachen.
Ja, er versucht es zumindest.
Hört sich gut an. Bikepark Ida-Kopf, du hast vorhin schon auch angesprochen, dass es ein dickes Brett wird, was du bohren musst. Du sagtest im Vorgespräch, dass es, ich glaube, fast 10 Jahre jetzt sind, oder? An dem ihr da arbeitet? Fast 10?
Ja, es sind fast 10 Jahre, genau. Mit vielen.
Ihr habt da jetzt, wie muss man sich das vorstellen? Das ist einfach so ein Riesenberg, dem man einfach gesagt hat, hier Nico, mach mal. Oder dein Konzept gut, gefällt uns, viel Spaß beim Umsetzen. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also bei dem Ida-Kopf ist es so, das ist ein altes Wintersportgebiet, und das ist im Besitz von 4 Gemeinden, also denen gehört das zusammen da oben. Und die haben ja eine neue Nutzung gesucht. Und da war eigentlich der Ansatz von meiner Seite, halt hinzugehen, denen ein Konzept vorzustellen und diese Fläche halt langfristig zu sichern, um die halt später privatwirtschaftlich betreiben zu können. Das heißt, ich habe da waren die ersten Jahre zuerst mal, die ersten 2, 3 Jahre, würde ich sagen, gingen mal zuerst ins Land. um alle Eigentümergemeinden von dem Konzept zu überzeugen. Also du musstest ja nicht nur den Bürgermeister überzeugen und die Wirtschaftsförderung, sondern du musstest natürlich auch die Gemeinden überzeugen, dass sie dir dieses Land verkaufen oder verpachten, sage ich mal so, ne? Und das ist so nach circa 2 Jahren mir gelungen, dass die, also hat man Bürgerveranstaltungen gemacht, hat versucht, die Leute transparent mitzunehmen, was ist ein Bikepark, welche Potenziale bringt er euch, hat das natürlich auch mit Zahlen belegt und so weiter und konnte dann eben die Gemeinden dafür begeistern. Und im nächsten Schritt war dann, um es mal so ein bisschen aufzuteilen in die einzelnen Projektschritte, war dann eben der Aspekt, daraus einen Erbbaupachtvertrag zu machen. Also dieses Gebiet habe ich jetzt über die nächsten 40 Jahre erbbaurechtlich gesichert. Erbbaupacht ist eine Mischung aus einem Pachtvertrag und einem Kaufvertrag. Mhm. Das heißt also, ich habe praktisch mit diesem Pachtvertrag, Erbbaupachtvertrag, dieselben Rechte, wie wenn ich es gekauft hätte, die erlischen aber nach 40 Jahren, wenn der Vertrag nicht verlängert wird. Heißt also, eigentlich habe ich mir einen Berg gekauft.
Ja, geil.
Ja, und da wollen wir jetzt nicht einfach für 40 Jahre, genau. Aber sag ich mal, in 40 Jahren bin ich 78. Ja gut, da bin ich bestimmt auch noch topfit und fahre hoffentlich noch Fahrrad.
Dann bist du noch topfit, aber wenn es nicht weitergehen würde, würde dein Herz zerbrechen. Und im Rentenalter ein zerbrochenes Herz ist, glaube ich, nicht das, schön.
Nee, das ist nicht gut. Nee, von daher vielleicht verlängern wir ihn einfach vorher schon mal. Aber ja. Das ist jetzt schon mal eine großartige Zeit und der Berg, ich lade dich auch gerne mal dazu ein, es dir anschauen zu kommen. Vielleicht, wenn du mal auf der Durchreise in die Alpen bist oder gerne. So. Dann gehen wir auch ein bisschen meine Trails fahren und so. Und ja, auf jeden Fall hat der Berg halt ein unglaubliches Potenzial. Also ich weiß es selbst, weil ich dort das Skifahren erlernt habe. Mein Vater hat mich dort immer früher hin mitgeschleppt und ich hatte als Kind dort coole Zeiten. Ich glaube, das erste Mal war ich mit 3 Jahren dort und das war immer eine sehr coole Zeit. Und als ich halt das gehört habe, war mir halt direkt klar, ey, dieser Berg für einen Bikepark, das hat so ultra krasses Potenzial, denn du musst dir das so vorstellen, am westlichen Hang ist es so, dass man sehr flaches Gelände hat, ne? Also von der Topografie extrem moderat, das heißt so für Jumplines, die man ja mit relativ wenig Gefälle baut, super genial und am östlichen Bereich, am östlichen Hang ist es eher was steiler für auch wirklich eine erstklassige Downhill-Mountainbike-Strecke zu bauen. Die habe ich beispielsweise.
Wie viele Meter hat man da insgesamt?
Du hast circa etwas über 200 Höhenmeter auf 1,4 Kilometer Skipiste.
Okay, ja, das ja. Sollte reichen. Ich glaube, Winterberg hat auch nicht mehr, oder?
Ja, wir haben, also am Idakopf ist doppelt so viel wie Winterberg ungefähr. Ja, wobei die haben, glaube ich, genauso viele Höhenmeter, aber dort ist die Skipiste deutlich kürzer. Von daher, also das schiere Potenzial wird dir definitiv klar, wenn du dort stehst. Ich glaube, also noch kein Mountainbiker aus der Szene, der dort war und sich's angeguckt hat, war nicht, das war bisher jeder absolut stalked von dem Standort.
Ja. Wie ist der Status aktuell? Gibt's schon Strecken? Seid ihr schon am Bauen? Woran scheitert's noch?
Also immer noch im Genehmigungsverfahren. Ja. Das ist also, wie wir es eben ja schon angesprochen haben, extrem schwieriges Projekt. Vielleicht, wenn's okay ist, gebe ich einen ganz kurzen Einblick in das, was da alles zu erledigen ist. Also der Idakopf deckt also rechtlich gesehen oder naturschutzrechtlich wirklich alle Kategorien ab, von Kommunalrecht über Landesrecht bis zu Bundesrecht. Und auch europäischem Recht, also über die Schutzgebietskategorien. Das heißt, wir haben dort ein FFH-Gebiet, das ist Europarecht. Dann haben wir Landschaftsschutzgebiete, Naturparke. Und all das, für all das müssen wir halt Ausnahmegenehmigungen beantragen sozusagen. Also da sind inzwischen schon weit über 1500 Seiten Gutachten entstanden.
Ach du Scheiße.
Also das kannst du dir nicht vorstellen.
Hast du einen Anwalt, der quasi für alles an deiner Seite steht, oder hast du ein Netzwerk mittlerweile an Anwälten, die sich dann in ihren Spezialgebieten Europa, Bundesebene und Kommunalebene auskennen?
Ja, das hast du gut beschrieben, genau. Also ich habe mehrere Anwälte, die in den jeweiligen Fachgebieten für mich arbeiten. Aktuell kam ein sehr renommierter Jurist dazu, das ist der Herr Dr. Giesen, bin ich super glücklich, diesen Menschen kennengelernt zu haben, der unterstützt mich gerade im Forstrecht, denn die Landesforsten haben lange sich so gegeben, als ob sie das Projekt unterstützen und dann, als es ernst wurde, haben sie angefangen, das Projekt zu blockieren. Und da brauchte ich jetzt noch zu den ganzen anderen Juristen jetzt noch einen Forstjuristen mit dabei. Ja, es ist verrückt, wie das in Deutschland so funktioniert und wie lange sowas dauern kann. Aber es ist auch andererseits extrem komplex. Und ich sag mal, wir sind ja Natursportler, das wirst du für dich auch bestätigen. Im Endeffekt ist es ja gut, dass die Natur geschützt wird und dass es Regularien gibt. Weißt du, dass nicht ein Wildwuchs überall an Projekten stattfindet. Aber wie lange diese Verfahren dauern und wie erschwert das teilweise bürokratisch ist, das ist natürlich schon ein großes Problem. Und halt auch teilweise dann diese politischen Themen, die dann noch mit reinkommen. Also Projekterfolg ist in Deutschland absolut politisch. Ohne geht da nichts. Und das kann dann schon teilweise mitunter sehr anstrengend sein. Ne?
Ja, da gab es mal einen wunderschönen YouTube-Clip, der das auf den Punkt gebracht hat von diesem deutschen Wollebauern, der sich eine halbe Stunde darüber aufgeregt hat, dass er einen alten Bauernhof nicht als Lagerfläche benutzen darf. Und dass ihm die Regierung jetzt einen wie haben sie es genannt? Es heißt, einen Bürokratielotsen oder sowas, einen Verwaltungslotsen an die Hand gegeben haben, damit er sich durch die Bürokratie kämpfen kann.
Ja, also, ich habe das Video gesehen. Ja, ich habe es gesehen. Ich glaube, ich hatte sogar den Hinweis von dir bekommen oder so. Ja. Ich habe es mir auf jeden Fall mal angeschaut. Das ist total krass und so und noch viel schlimmer ist es bei mir. Und da habe ich echt viel Know-how und Erfahrungen eingesammelt in den letzten Jahren. Also ich überlege, irgendwann mal ein Buch drüber zu schreiben. Das wird richtig spannend. Ja,
geil. Ja. Ich würde es lesen und kaufen.
Super, geil.
Wir dürfen also gespannt sein. Kurzer Blick in die Zukunft. Was glaubst du, wie lange wird es noch dauern, bis der erste Spatenstich einer Strecke am Niederkopf gesetzt wird?
Ja, das ist eigentlich die Frage, die ich mittlerweile nicht mehr beantworte oder sagen wir mal so sehr ungern beantworte. Ich kann es mal gleich mit dir abschätzen, wenn du willst. Aber du weißt ja, ich habe sehr transparent von Anfang an dieses Projekt begleitet, habe das ja auch in die Fachpresse gebracht und deshalb stehe ich auch bis heute dazu, dass ich so transparent und offen war, weil im Endeffekt hat's dem Projekt viel gebracht, also rein politisch, ne? Weil dadurch, dass halt die Szene ein Auge drauf geworfen hat, hat gesagt, das ist geil, das unterstützen wir, das finden wir super, habe ich das Projekt eigentlich erst politisch so weit bringen können, wie es heute ist. Wenn wir das nicht so gemacht hätten mit dieser Öffentlichkeitsarbeit, glaube ich, wäre es heute schon nimmer da, dieses Projekt. Mhm. Das hat aber natürlich auch Nachteile gehabt. Zum einen bringt man sich natürlich auch selbst unter Druck. Damit kann ich eigentlich noch sehr gut leben. Aber es hat natürlich auch viele Gegner auf das Projekt aufmerksam gemacht. Und vor 2 Jahren waren wir ja fast schon durch mit der Genehmigung. Es war alles soweit klar. Und wir hatten die Audi 9s hier nach Deutschland gebracht.
Genau, da wollte ich gerne drauf zu sprechen kommen.
Genau, um das Projekt halt zu promoten. Das war für mich auch nochmal ein riesen Arbeitsaufwand, das so weit zu bringen, dass wir es hier herbringen konnten mit dem Veranstalter zusammen. Und ja, im Endeffekt war es dann halt so, dass dann aber diese Gegner drauf aufmerksam wurden. Und das ist eine Naturschutzinitiative hier aus dem Land Rheinland-Pfalz, die halt nach Projekten gesucht hat. Ja, Und ja, eines Morgens stand mein Telefon nicht mehr still. Zeitungen, Fernsehen angerufen, Radiosender. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Auf jeden Fall hatte die Naturschutzinitiative gegen das Projekt ziemlich unsachlich aus meiner Sicht und auch aus Sicht der Juristen gegen das Projekt halt gewettert und ja, im Endeffekt uns da sehr viel kaputt gemacht, denn nach diesen ganzen Beiträgen, die dann kamen in Funk und Fernsehen, wurden die Behörden halt sehr vorsichtig mit den Genehmigungen. Man muss sich da in die Situation der Behörden versetzen, die wollen eigentlich nicht beklagt werden von so einem Naturschutzverein, sagen wir es mal so. Und ja, das hat eigentlich dazu geführt, dass die Behörden extrem vorsichtig geworden sind und das hat mich fast 1,5 Jahre gekostet, diese Vorsicht nochmal zu lösen in, ja, lasst uns nochmal miteinander reden, lasst uns nochmal diskutieren, wie können wir denn jetzt die Genehmigungen so rechtssicher machen, dass sie eben nicht mehr beklagt werden können. Und da kamen dann die Juristen ins Spiel und das hat viel gebracht. Und um jetzt auf deine Frage zu kommen, ich kann es heute eigentlich gar nicht genau sagen, wie lange das noch dauern wird. Was ich sagen kann, ist, das Projekt wird auf jeden Fall kommen, weil ich eben weiß oder weil ich um die Einschätzung unserer Juristen weiß.
Genau, du hast jetzt einfach eine rechtssichere Einschätzung, dass das alles legal absegnenbar ist und dementsprechend eigentlich nichts mehr im Wege steht.
Genau, das hast du perfekt auf den Punkt gebracht. Und deswegen brauchen wir und die Behörden auch keine Angst mehr vor Naturschutzverbänden zu haben, weil wir wissen, dass das Projekt sicher sein, rechtssicher sein wird, ne? Und deswegen können wir jetzt mal über eine ungefähre Zeit reden. Wir sind aktuell gerade in einem Vorgenehmigungsverfahren wieder drin. Das nennt sich vereinfachte raumordnerische Prüfung. Da hoffen wir jetzt im September das Go zu bekommen. Dann starten wir direkt wieder das Bauleitplanverfahren. Das wird circa 4 bis 6 Monate dauern. Sagen wir mal, wir starten jetzt im September, dann müssten wir eigentlich Ende März fertig sein. Jetzt machen wir mal noch ein paar Monate drauf. Also so Mitte des nächsten Jahres ist aus meiner Sicht realistisch mit der Genehmigung.
Oh, cool.
Ja.
Absehbar.
Es ist absehbar, genau.
Du hast vorhin erzählt, dass jeder der Profis, der schon mal da war oder der Mountainbiker aus der Szene an diesem Hang, der da gestanden hat, der hat sich da sehr gut vorstellen können, dass das ein fetter, geiler Bikepark wird. Du hast es gerade eben auch schon gesagt, du hast die Audi 9s zu Besuch gehabt. Das heißt, du hast wahrscheinlich schon relativ renommierten Leuten dieses Gelände mal vorgeführt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das zum einen wären den Audi 9s, zum anderen bin ich beispielsweise mit Nico Wink gut befreundet. Der kam auch damals direkt hin und hat gesagt, ey, da kann man richtig was Geiles machen. Da hatte ich mit ihm die Downhill-Strecke geplant. Joscha Forstreuter ist ja ein bekannter Trailbauer in der Szene. Der ist sogar mittlerweile an den Iderkopf gezogen. Der hat sich da oben ein Bauernhaus gekauft. Die gibt's nämlich dort recht günstig.
Krass.
Und ja, und so haben sich einige Leute so um das Projekt versammelt, die es auch von Beginn an unterstützen. Und Nico und Joscha, die sind beide hin und weg. Und Nico hat mir gerade kürzlich nochmal gesagt, der ja sehr geile Winklines überall so über Europa verteilt baut, ja. dass er dort auf jeden Fall seine geilste hinbauen möchte und hinbauen kann aufgrund der Topografie und des Geländes. Und ja, ich sag mal, ich kenne die Planung der Winkline dort und ich weiß halt, wie cool das nachher sein wird, ne? Und das schafft dann unglaublich viel Motivation. Und durch die Audi 9s, oder sagen wir mal so, die Audi 9s sind letztendlich auch wieder auf uns aufmerksam geworden, weil dieses Konzept vom Bikepark Iderkopf einfach so Mountainbike-spezifisch ist, ne? Die meisten Bikeparks entstehen ja aus Wintersportgebieten. Und mein Ansatz war ja, dass das hier nicht so halb Wintersportgebiet, halb Bikepark sein soll, sondern wir wollen halt ganzjährig Bikepark sein.
Ja.
Und das auch halt konzeptionell.
Sagen wir mal, nicht allzu alpine Lage, sodass das durchaus machbar ist, oder?
Genau. Und es soll natürlich auch, und da kommt mir natürlich jetzt diese lange Szene-Zugehörigkeit und die guten Netzwerke irgendwo auch zugute, dass ich halt das Ganze von Grund auf sehr gut konzeptionell aufstellen konnte, sagen wir es mal so. Und im Endeffekt soll es einfach so ein Bikepark sein von Mountainbikern für Mountainbiker. Ich habe das auch so noch nie gesehen, außer einmal im Bikepark Wales, was vom Konzept her wirklich dem von unserem Konzept sehr, sehr nahe kommt. Also ist auch im Endeffekt ein Bikepark, der wirklich rein auf die Bedürfnisse von Mountainbikern konzeptioniert wurde. Und ja, so sind eigentlich dann auch die Audi 9s auf uns aufmerksam geworden, weil die haben von dem Konzept gehört, haben sich das dann vor Ort angeschaut und da haben wir versucht, eine Lösung zu finden, wie wir die hierher bringen. Und das war ein richtig dickes Brett, was ich da nochmal bohren musste,
okay,
mit den Kollegen hier vor Ort, also mit Wirtschaftsförderung und Politik zusammen. Ja, und jetzt machen wir es dieses Jahr, beziehungsweise dieses Jahr wird es jetzt zum 4. Mal hier veranstaltet. Und da sind wir mächtig stolz drauf hier in der Region.
Geil, sehr, sehr geil. Audi 9s, wie viel Kubikmeter Erde wurden da so bewegt?
Boah, oh je.
Wie viel Millionen Kubikmeter Erde musstet ihr für die großen Sprünge von A nach B schieben?
Boah.
Das sind richtig fette Sprünge, die da stehen. Was war der größte Sprung?
Der größte Sprung, das müsste der obere hinter dem Drop-In sein, der müsste so 18 Meter haben, also im Double praktisch, Abstand dazwischen.
Krass.
Ist ein Mordsteil auf jeden Fall. Und da haben die Jungs, das ist ja ein Event, wo letztendlich die Fahrer ihren eigenen Kurs designen und bauen.
Ja.
Und da haben die Jungs schon einen richtig coolen Job gemacht. Also der Kurs ist super genial auf jeden Fall.
Geil.
Ja,
sehr, sehr,
ja, cool. Also ich kann dir die genauen Tonnen nicht sagen, aber es sind hunderte Tonnen an Material, die dort verbaut worden sind. Ja.
Krass. ich habe es vorhin schon mal erwähnt, dein guter Freund Fabio Schäfer ist YouTuber und mehr oder weniger Mountainbike-Profi und aber auch mittlerweile Survival-Guy. Wie kam es zu dieser Freundschaft? Kennt ihr euch von früher schon oder seid ihr tatsächlich über Business aufeinander aufmerksam geworden?
Ja, also wir hatten eigentlich wie du und ich auch schon in der Vergangenheit mal so kurze Berührungspunkte, haben uns aber eigentlich nicht wirklich kennengelernt. So richtig getroffen haben wir uns eigentlich tatsächlich durchs Ida-Kopf-Projekt, weil Fabio kam damals mit seinem Mountainbike-Magazin, Gravity-Magazin, das war ja sein eigenes Magazin, kam er zum Ida-Kopf, um über das Projekt zu berichten. Und so haben wir uns eigentlich kennen und lieben gelernt.
Geil, ja. Ja. Ich war mit ihm einmal in Sheffield bei so einem Event und das hat mega viel Spaß gemacht. Ich mag ihn auch sehr, sehr gerne.
Hat er mir berichtet. Ich glaube, dann solltest du mal so langsam hier in die Region kommen, dass wir mal zusammen was unternehmen, auf jeden Fall. Ja,
gerne. Er wollte mir einen Backflip mit beibringen, das steht noch auf der To-Do-Liste.
Ja, dann lass uns doch da ein Battle draus machen, da müssen wir mal fragen, weil der steht mir bei mir auch noch aus. Ich habe ihn jetzt ein paar Mal schon versucht, ins Formpit zu üben.
Ja.
Und ich bin mir auch sicher, das kriegt man gut hin. Ich habe allerdings, hab's noch nicht komplett durchgezogen. Also der Kopf muss in den Nacken, auf jeden Fall.
Genau. Ja, genau. Also ich habe ihn auch schon mal in See gemacht oder so, aber ihn auf Dirt zu landen, das ist die Herausforderung.
Ah, du willst dann auch auf Dirt gehen, sozusagen.
Ja, definitiv. Idealerweise an einem Wochenende oder an zwei Tagen irgendwie von Foam Pit zum Dirt und dann,
Ja, Fabio ist einfach total krass. Der arbeitet sich da so krass rein. Der ist da so krass competitive mit sich selbst und bringt sich dann solche Tricks bei. Ist schon krass und das schafft er natürlich bei uns auch, da kannst du dir sicher sein.
Da bin ich ganz gespannt. Ich habe nur gesehen, wo du es gerade gesagt hast, diesen 100-Kilometer-Marsch, den er gemacht hat, ohne jegliche Vorbereitung. Fabio ist einfach mal, von heute auf morgen hat er entschieden, ich gehe einfach mal 100 Kilometer spazieren.
Verrückt, ja.
Ja, definitiv. Krasse Geschichte. Aber cool. Bedeutet, du hast auf jeden Fall auch in der Zukunft keine Langeweile, weil das Projekt Ida-Kopf ja gerade mehr oder weniger richtig durchstartet jetzt mit der juristischen Hilfe.
Genau.
Du da natürlich ein sicheres Standbein hast, wenn du schon Förderung bekommst und mit den Audi 9s auf jeden Fall schon einiges an Publicity gewinnst. Also von daher sieht das ja eigentlich recht gut aus.
Ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Und ansonsten will ich einfach die Mountainbike-Szene weiterentwickeln. Also ich bin froh über jeden, der mich anruft und sagt, wir brauchen eine Strecke oder plan uns doch mal einen Asphalt-Pump-Track. Also ich gebe mir einfach Mühe, das zumindest mal so weiterzuentwickeln, dass das Mountainbiken noch größer wird, wie es vielleicht heute so ist. Da versuche ich so meinen kleinen Beitrag dazu zu leisten.
Sehr, sehr geil. Sehr wichtig, sehr geil, definitiv. Und auch, glaube ich, ein sehr, sehr guter und richtiger, wichtiger Zeitpunkt, um damit anzufangen oder da durchzustarten, sagen wir mal so.
Ja, denke ich auch, auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn die Szene da zusammenhält und man da auch gut netzwerkt, dann denke ich, werden wir die Mountainbike-Szene auch extrem voranbringen. Es passiert ja schon aktuell sehr viel. Es gibt so viele Initiativen und es ist einfach total erfreulich zu sehen, weil wie gesagt, wenn man jetzt wieder zurückgeht in diese Volcano Riders-Zeit, wo wir damals mit Mühe versucht haben, irgendwelche Projekte durchzubringen und wenn es nur um eine Strecke ging oder so, ne, und man gesehen hat, wie schwer das damals war, dann und das jetzt mit heute vergleicht, dann ist die Akzeptanz dem Sport gegenüber schon extrem groß geworden und das ist natürlich super erfreulich für uns alle, ne? Also für alle, die das Mountainbiken lieben und leben sozusagen.
Definitiv, definitiv. Vielen Dank dafür. Ich habe jetzt noch eine persönliche Frage und zwar diese, wie nennt man das? Autobahn Solarkraftwerk.
Ja, ja.
Das interessiert mich. Du hast also tatsächlich die Flächen gekauft und durch den Strom versorgst du jetzt, glaube ich, 350 Haushalte gesagt. Ja. Und wie ist das? Ist das jetzt abbezahlt, die Fläche, und du kriegst da Geld und tust gleichzeitig was Gutes für die Umwelt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ah, kann ich dir gerne erklären. Also mein ökologischer Fußabdruck für dieses Leben ist auf jeden Fall schon mal safe, ne?
Geil.
Das ist schon mal gut.
Damit lebt sich doch gleich viel besser.
Damit lebt sich's gut, ja, auf jeden Fall. Was mich jetzt nicht davon befreit, noch mehr für den Klimawandel oder für solche Projekte zu machen, aber es fühlt sich schon mal gut an, wenn du so mit Ende 20 schon mal weißt, okay, das ist schon mal der ökologische Fußabdruck ist safe, ja. Und mit Needflow, mit der Reinigermarke machen wir ja noch mehr dazu. Aber jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, Also es ist so und so ist es ja bei den meisten Projekten. Ne? Ich mache Projektentwicklung, das heißt also, ich investiere zuerst mal Geld, um aus einer Idee ein Projekt zu machen. Das heißt also, ich kaufe mir eine Fläche, ich bringe mein Know-how und meine konzeptionelle Geschichte für Genehmigungen und so weiter mit ein, bekomme die Genehmigung und dann stehe ich da und habe eigentlich einen Ordner mit Papier sozusagen. Da ist ein Kaufvertrag für die Fläche drin, da ist eine Genehmigung drin, da ist eine Planung für eine Photovoltaikanlage oder ein Bikepark drin. Und dann wird es ja eigentlich erst so richtig teuer, denn dann muss so eine Anlage gebaut werden und die hier in Freisen, ich glaube, wenn ich jetzt alles in allem so 2,5 Millionen hat das Ganze gekostet. Und dann komme ich ja auch irgendwann an einen Punkt, wo ich sage, das hast du jetzt nicht gerade auf dem Konto oder verfügbar oder so, wie auch immer. Ne? Ja. Und ja, und dann gehe ich auf Investorensuche. Ja, und dann findet man in der Regel auch für gute Projekte auch Investoren, gibt denen irgendwo den Businessplan, die prüfen das, die sehen dann, ah cool, das passt und investieren dann für dich. Und so ist eine Gesellschaft entstanden, an der ich natürlich über die Fläche und so weiter beteiligt bin. Und ja, wenn das Geld abbezahlt ist, der Investor hat seine Rendite rausgezogen, dann gehört die komplette Anlage mir. Und dann kann ich die entweder noch länger betreiben oder baue sie nochmal neu mit einem neuen Investor. Und eigentlich im Endeffekt zusammengefasst ist das auch nichts anderes, was ich mit dem IDA-Kopf letztendlich mache. Ja, ja. Genau. So kannst du das eigentlich 1:1 vergleichen, weil auch dort, ich werde nicht einen Bikepark bauen können für 6 Millionen. Und auch da musst du dir dann Investoren suchen. Und ja, auch da ist es so, für gute Projekte findet man auch Investoren auf jeden Fall. Das ist so meine Erfahrung.
Inwieweit muss dann die Stadt oder die Verwaltung damit einverstanden sein, dass ein externer Investor mit on board ist?
Das ist für die eigentlich kein Problem. Wenn du die genehmigungsfachlichen Themen erledigt hast und da eine Genehmigung hast, dann ist das für die Städte weniger wichtig. Natürlich.
Quasi egal, wer das finanziert sozusagen.
Ja, genau, ob das jetzt ein Scheich aus Abu Dhabi ist oder ein lokaler Investor. Also ich versuche natürlich bei solchen Projekten, und so haben wir es hier eigentlich auch gemacht, und so schwebt mir das auch für den IDA-Kopf vor, dass man auch immer irgendwo eine genossenschaftliche Beteiligung hat. Also dass auch Leute aus der Region in so ein Projekt investieren können. Ne? Es gibt ja überall auch solche Bürgerenergiegenossenschaften, die in solche Projekte investieren. Und sowas ist natürlich immer ganz schön, wenn du dann auch Leuten aus der Region die Möglichkeit gibst, sich an einem Bikepark zu beteiligen oder an der Photovoltaikanlage im Ort, weil das schafft dann auch Akzeptanz und Wertschöpfung sozusagen. Ja.
Cool, sehr cool. Hey, voll viel gelernt. Ich finde es wahnsinnig cool, solche Visionäre wie dich mal zu sprechen, weil ich bin eher so der Macher von kurzfristigen Dingern und scheue mich oder habe immer krassen Respekt vor Leuten, die solche langatmigen Projekte angehen und sich trauen, in solche Genehmigungskämpfe hineinzuwagen. Von daher Hut ab, was du da auf jeden Fall machst, finde ich absolut krass.
Danke dir, Jasper. Freut mich immer zu hören. Das ist dann auch immer eine gute Motivation, wenn man da auch mal Zuspruch bekommt. Also auch danke für die Plattform und finde ich cool. Vielen Dank.
Geil. Ich wäre mit meinem Podcast am Ende, wenn du jetzt nicht noch irgendwie, keine Ahnung, eine Liste von Leuten hast, die du grüßen möchtest oder irgendeine persönliche Botschaft loswerden möchtest, dann würde ich mich verabschieden, ja?
Ja, dann lass mich noch gerade was sagen, weil ich habe jetzt viel so über meine Projekte geredet. Ja. Es ist so bei allen Projekten, sei es ein Pumptrack, ein Bikepark, eine Photovoltaikanlage oder sonst was ich so mache, das funktioniert nie alleine. Also ich habe wirklich gute Leute hinter mir, sei es meine Familie, die mich unterstützt, meine Freunde, aber auch die ganzen Kollegen, die mit mir an den Projekten arbeiten. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Und das muss man einfach an der Stelle auch mal dazu sagen. Also das ist nie eine One-Man-Show. Also weder die Audi Nines, noch der Bikepark Ida-Kopf, noch Needflow. Da stecken ganz, ganz viele Leute mit drin. Und denen möchte ich dann vielleicht an der Stelle einfach mal Danke sagen. Die es betrifft, die wissen, wen ich jetzt meine. Die Liste kann ich jetzt nicht aufzählen, sonst wird dein Podcast zu lange. Aber danke an euch alle da draußen.
Geil. Ja. Sehr gute Wertschätzung, Dankbarkeit, ein ganz wichtiger Faktor, um im Leben weiterzukommen. Definitiv coole Sache. Vielen Dank Nico Reuter für diese sehr, sehr coole Folge. Ich hoffe, sie wird dir gefallen und ich hoffe, euch da draußen hat sie auch gut gefallen. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt, oder?
Auf jeden Fall. Dich lade ich jetzt noch abschließend zum Mountainbiken ein. Also wenn du am Saarland vorbeifährst,
ich komme.
Plan's auf jeden Fall ein.
Ich plane das zusammen mit dem Fabio und dann muss ich eh noch, meine Mutti wohnt da oben. Ich habe mal bei Flohnheim gewohnt. Die habe ich auch lange nicht gesehen und dann komme ich mal vorbei und verbinde das Ganze und dann sehen wir uns zum Radfahren.
Ja, vielleicht schaffen wir es ja in der Offseason, so im Herbst oder so.
Das passt bei mir tatsächlich auch am besten.
Ja, wunderbar. Geil.
Nico, vielen lieben Dank.
Jasper, ich danke dir. Danke für die nette Plattform auf jeden Fall und das coole Gespräch.
Ciao.
Alright, ciao, ciao.